1. Thessalonicher 2, Vers 17. 17. 17. Grüß Gott.
Hast du schon gemacht 13 bis 17?
13 bis 16 haben wir letzte Woche gemacht. Ja. Gut, können wir da anfangen? Schön.
Amen.
Danke, Bruder. Okay, also 1. Thessalonicher 2, Vers 17, wirklich. Wir aber, Brüder, nachdem wir für eine kleine Weile von euch getrennt waren, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben uns mit großem Verlangen umso mehr bemüht, euer Angesicht zu sehen. Darum wollten wir auch zu euch kommen, ich, Paulus, einmal, sogar zweimal. Doch der Satan, der hat uns gehindert. Satan übersetzt Widersacher, versucht die Gemeinde zu verweisen. Paulus muss fliehen aus, wie nennt man die Stadt, Thessaloniki? Thessaloniki? Ja, muss fliehen wegen den Juden, weil die einen Aufstand dort machen. Und die Leute. Was? Thessalonich. Gut, dann haben wir das auch erklärt. Weil die Leute, das Volk dort, wiegeln sie auf und die wollen unbedingt die Christen dort, den Paulus da hinterherjagen und vernichten. Paulus haut ab, kommt nach Beröa, gründet eine neue Gemeinde, geht dort wieder in die Synagoge und die Juden sind edler in der Gesinnung, steht in der Apostelgeschichte, sind offen fürs Evangelium und forschen alles nach, ob das wirklich auch stimmt mit dem Alten Testament und so weiter, was der Paulus da sagt, und sind begeistert. Eine tolle Gemeinde, die erste Calvary Chapel. So, und dann war ein Spaß. Kommen die Juden von Thessalonich auch dorthin nach Beröa und wiegeln bitte das Volk auf. Also muss auch Paulus da fliehen und flieht dann nach Athen. Und auf seiner Reise, auf seiner Flucht, der Widersacher kommt, auch in unsere Leben, das muss uns klar sein. Ne? Ich denke nicht viel über Satan nach, nicht oft. Aber trotzdem bin ich mir bewusst, dass er da ist. Dass er zerstören will, dass er Zwietracht sieht, dass er uns als Werkzeuge benutzt auch. Ne? Für seine Ehre. So wie er zum Beispiel Petrus benutzt hat, als Sprachrohr. Wo Jesus sagt dann, hinter mich Satan, ich muss den Weg gehen, das ist für Gottes Wille, zu leiden jetzt. Und das, was du dort machst, ist vielleicht menschlich nett, ne, aus guter Motivation. Ich werbe nicht, dass du leidest und so weiter und stirbst, das musst du doch nicht. Aber im Endeffekt, wie Paulus das sagt, habe ich heute das gelesen irgendwo, Korinther, glaube ich, ist es eine menschliche, eine dämonische Gesinnung. Ne? Eine weltliche Gesinnung. Es ist einfach, oh Gott, das kann doch nicht sein, dass du jetzt was verzichten oder leiden musst, um Jesu Willen. Ne? Um Gottes Willen. Und ich finde es halt krass und schön zu sehen, einfach, ich höre immer so, Gott spielt Schach mit dem Satan. Und die Menschen sind die Spielfiguren und die Situation und das, was so eingreift, die Politik und das Weltgeschehen. Aber das ist absoluter Quatsch, wenn du Bibel liest. Da spielt niemand Schach. Ne? Ich verstehe zwar nicht, warum Gott Satan wirken lässt. Irgendwo habe ich eine Sicht, aber warum die zwei das so vor dem Thron Gottes so handhaben, ne? So handeln um Hiob oder um uns oder um sonst was. Aber die Zeit wird halt kommen, da wird Satan alles weggenommen. Und wir haben ihm die Welt halt überschrieben, wenn du es so willst. Er ist momentan der Besitzer, von dem was Gott hier geschaffen hat. Ne? Aber wir sehen, Jesus wird die Siegel öffnen in der Offenbarung, eins nach dem anderen, und dann wird es ihm überschrieben. Weil er hat bezahlt, was hinten auf der Rolle steht, was als Pflicht ist, um das Land, den Besitz wieder einzunehmen, und das ist, dass ein gerechter Mensch stirbt. Ne? Den es nicht gibt. weil alle von Adam und Eva abstammen, aber durch Jesus gibt es doch noch einen gerechten Menschen ohne Sünde, der bereit war, seine Gerechtigkeit zu opfern. Das ist eine einmalige Sache, gab es nie vor Jesus und wird es auch nach Jesus nicht mehr geben, weil es gibt keinen gerechten Menschen. Und selbst wenn du nie sündigst, Clemens, hast du trotzdem vergeigt wegen Adam. So, da kommen wir nicht raus, da werden wir nicht besser, weil Gott hat ein Maß. Und wenn es voll ist, ist Ende hier und Schluss. Ne? Und hier ist jetzt Paulus und der hat ein hartes Leben bekommen von Gott. Ne? Auf der anderen Seite denke ich, er hat auch das harte Leben gewählt. Ne? Wirklich auf Luxus zu verzichten und zu sagen, ich lebe für die Gottlosen da draußen, die mich jetzt noch hassen. So, und ich investiere mich mit allem, was mir möglich ist, darin, dass die alle zum Glauben kommen. Das ist seine Mission. Das ist sein Herz. Und die zum Glauben kommen, die umgarnte, haben wir letzte Woche gesehen, wie ein Vater oder wie eine Mutter. Ne, hatten. Ich bin euer Vater, mein Vaterherz für euch, mein Mutterherz für euch. Und wie steht's hier mit der Mama? Fand ich ganz süß. Vers 7, sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Ne? Ganz sanft und zärtlich und behutsam, gerne anguckend und ach, so süß. Ne? So eine stillende Mutter. Das Schönste, was es gibt für eine stillende Mutter, ist das Säugling. Gibt kein Schöneres. Ne? Alle Gedanken, das ganze Leben, alles kreist sich um dieses Säugling-Ding. Ne? Wo andere kommen und sagen, oh Gott, hat er einen Riesenschädel, hässlich. Ne? Sagt die Mutter, ach, das ist das schönste Baby, nicht? So ein, ne? Es gibt nichts anderes und die Agape-Liebe wird mit jedem Säugling mitgeboren. Ne? So ein, wenn die Frau auch noch so fleischlich ist und noch so sündhaft und noch so verdorben oder gottlos, sobald das Säugling da ist, hat sie auf einmal Agape für dieses Kind. Außer kranke Mütter, die ihre Kinder nicht lieben und weggeben. Ne? So ein, oder misshandeln oder sonst was. Aber bei einer normalen Mutter, sag ich mal. Und das ist eine krasse Sache. Das ist ein Riesengeschenk, das Gott den Frauen dort geschenkt hat. Ne? Und ich glaube, Mütter wissen am besten, noch besser als Väter, was Agape wirklich bedeutet. Und wie viel es kostet. Und wie viel Kraft man reinstecken muss. Und wie viel Verzweiflung. Und wie man oft die Agape einen an die Grenzen bringt und ans Ende. Ne, der eigenen Fähigkeiten. Physisch, psychisch, seelisch. So ein, und Paulus sagt, dieses Empfinden habe ich für euch. Ich denke an euch, ich gucke euch gerne an. So ein, ich will da sein, ich sehne mich. Und auch hier sagte, ich habe es probiert, ich habe es sogar zweimal probiert, aber da ist ein Widersacher, der dagegen stört und das einfach nicht zulässt. Ich komme immer weiter weg von euch statt näher. Ne? Aber wir haben schon gesehen, Gott lässt keine Gemeinde, keine Schafe verwaist zurück. Er schickt halt Timotheus zurück. Und der kümmert sich um die Gemeinschaft dort. Dass wir wachsen und gesund werden. Ne? Satan kann uns nicht hindern. Höchstens behindern. Ne? Aber es ist trotzdem auch wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, da ist jemand, der wirklich kämpft gegen mich. Gegen, dass es mir gut geht. Nicht physisch, sondern dass meine Seele gut geht. Da ist ein Kampf um mich persönlich. So wichtig bin ich. Jeder einzelne von uns ist so wichtig, dass die Engel kämpfen. Im Hintergrund. Ja. Und wer im Bewusstsein ist, dass es wirklich Satan gibt und seine Gefolgsleute, die Dämonen, die gefallenen Engel, die in seinem Namen und Willen kämpfen und wirken, dann wird dir schnell klar so ein oder bewusst vor Augen, ich habe hier einen festen Platz und eine feste Aufgabe. Ich bin wichtig. Ja. Von daher will ich meine Zeit nicht verschwenden. Ja. Vers 19, denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Ja, das ist die Gemeinde für ihn. Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? Ja, ihr seid unsere Ehre und ihr seid auch unsere Freude. Und ich kann das richtig nachempfinden, weil seit ich Hirte bin, habe ich auch ein Hirtenherz bekommen, ne? Und die Leute, die sich bekehren oder bei denen es Klick macht oder die ich begleiten darf, so ein, ne, die schon zum Glauben gekommen sind, bevor sie hierher kamen oder so, aber trotzdem, das ist meine einzigste Freude eigentlich, die ich habe, so wirklich. Ne, zu sehen, wenn, wie jemand gesünder wächst und heiliger wird und größer wird. So. Und das ist was, wo man sich einfach freut. Ne? Das ist auch eine Ehre für mich. Bei jedem, bei dem ich sehe, meine Arbeit lohnt sich und da kommen Früchte durch meinen Dienst, den ich tue, ehrt mich das, weil ich dann sehe, ja, es, Gott ist in meinem Leben und Gott wirkt. Und das, was ich tue, ist nicht sinnlos, sondern wirksam. Ja, es bringt Gott Ehre. So, und bei jedem, der sich da abfällt und schlechte Früchte bringt, das ist wie, wenn du ein Kind verlierst. Es schmerzt, du weinst, bist zerschlagen und zweifelst an dir selbst, ne, ob es deine Schuld ist. Und Paulus sagt hier zu den Thessalonichern, ab Kapitel 4 kommen die Sachen, die nicht so gut laufen in der Gemeinde, wo noch ein bisschen Arbeit dran ist. Aber zuerst fängt er an und er sagt halt, hey, ich bin so dankbar für euch. Ich bin stolz, wenn ich euch denke, weil ihr mich ehrt, ihr seid meine Ehre. So, ihr macht das gut. Vers 3, Kapitel 3, Vers 1. Weil wir es nicht länger aushielten, zogen wir es daher vor, allein in Athen zu bleiben und sandten Timotheus, unserem Bruder, der Gottesdiener und unser Mitarbeiter am Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und dass er euch tröste in eurem Glauben, damit niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen. Denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Ich schicke euch Timotheus. Und das ist krass, weil auch Timotheus, ich meine, die werden da verfolgt, ne, und vors Gericht gebracht und die wollen, dass die Christen getötet werden. Ne. Nicht durch die Hand der Juden, weil sie Stress kriegen, aber die Juden bringen sie halt vom Kaiser, wer auch immer da regiert hat, so, und wollen, dass die verhaftet werden. In der Apostelgeschichte kannst du alles nachlesen, da kommen sie halt an mit dem Argument, ja, und diese Aufrührer der ganzen Welt, die sind jetzt auch hier, so, und die verkündigen einen anderen König als unseren König. So, ihr müsst das stoppen, bevor die ganze Stadt wild wird und sich gegen die Regierung stellt und Proteste da sind, so wie in Brasilien gerade. Ne? Oder in, wo sind gerade Riesenproteste? Venezuela, danke. So, ne? Davor hat auch die Regierung Angst. Am besten ist es, wenn alles friedlich und ruhig ist und jeder in seinem als Zahnrad funktioniert. Ne? So, weil dann kommen die meisten Früchte. So. Auch wenn Aufruhr ist im Volk, dann gibt es Spaltung. Und Spaltung ist wie in der Gemeinschaft schlecht. Ja. Aber Timotheus ist bereit und er sagt, nee, ich gehe dann allein zurück. Die können wir nicht alleine lassen. So. Und das ist doch für mich so eine Riesennot, die ich sehe in der Christenheit. Die Jüngerschaft. Ja, wird oft vergessen. Jetzt nicht hier oder so, aber ich habe das schon oft gesehen oder im Fernsehen gehört und so, oder von Pastoren dann gehört im Nachhinein, die so riesen Evangelisationen gemacht haben. Da kommen so viele nach vorne und bekehren sich und geben Jesus ihr Leben. Und dann, wenn du es aber dann fragst, so, okay, wo sind die Leute denn auch im Gottesdienst und so? Nee. Oder die Leute kommen zum Gottesdienst, weil es eine riesen Show war, ein riesen Event mit tollen Sängern und tollen Tänzern und ja, Pantomime wahrscheinlich nicht mehr, hoffe ich, so ein, ne, aber halt so ein, was weiß ich, so ein riesen Unterhaltungsding, wo man einfach nur Gefühle kriegt und einfach nur emotional dann entscheidet, ne, und dann kommen sie in die Gemeinschaft dann, in die Gemeinde zum nächsten Gottesdienst, und da ist auch der dicke Pastor, der total monoton und langsam redet irgendwie und nicht so witzig ist, und da ist dieser bärtige Typ mit seiner Gitarre und singt Lieder aus den 80ern, ne? Weil er es noch nicht geschnallt hat, dass es schon später ist. So ein, und da wird nur Gottes Wort gelehrt, und dann sitzt du da sitzen die Leute halt da und sagen, ja, jetzt fühle ich gerade gar nicht außer Langeweile, so, ne, und komme nicht mehr. So, und das ist eben das Problem. Das hat Billy Graham schon gesehen. Am Ende seines Lebens hat ihn irgendjemand gefragt, so, was würdest du anders machen? Er so, ich würde meine ganze Zeit in 12 Leute stecken. Alles, was ich weiß, alles, was Gott mir gibt, dort den Leuten geben und sie lernen, so dass sie wieder andere lernen können und jüngern können. Weil 12 von mir hätten viel mehr ausrichten können. Was Quatsch ist, theologisch gesehen, weil Gott hat Billy Graham benutzt als Einzelperson, um so zu wirken. Mit vielen Menschen im Hintergrund, dessen Namen wir nie erfahren werden. So, aber das, was er gesehen hat, war halt Millionen von Menschen, die sich bekehrt haben, aber auch Millionen von Menschen, die nicht gejüngert wurden. Keiner, der einen Vater oder ein Mutterherz hat für die, die zum Glauben kommen. Deswegen ist es so wichtig, wenn wir jetzt rausgehen im Sommer und Musik machen und mit den Leuten sind, die zum Glauben kommen, sich zu investieren. Das ist Jüngerschaft. Das ist unsere Berufung. Geh raus, erzähl das Evangelium und dann mach zu Jüngern. Taufe und mach zu Jüngern. Ja. Und das zu Jüngern ist das, was am allerschwersten ist. Dafür brauchen wir Agape. Ich brauche Agape nicht, um rauszugehen und den Leuten von Jesus zu erzählen. Ich brauche auch Agape nicht, um sie zu taufen. Aber ich brauche eine Menge Agape-Liebe, so eine göttliche Liebe, um mich zu sterben für diese Person, um mich zu investieren, Zeit zu opfern, Geld zu opfern, was auch immer nötig ist. Ja. Geduld und Nerven, weil Menschen nerven einfach und ne? Nicht alle, manche mehr, manche weniger, aber manche kosten echt viel Kraft und andere sind eher ein Geschenk. Ne? Aber die meisten sind kosten Kraft. Ne? Und dann gibt es noch ganz besondere Menschen, die echt viel, viel, viel Kraft brauchen. So, nee. Da gibt's, die gibt's überall. So, ja. Aber die Frage ist halt nicht, wie viel Kraft kostet ein Mensch, sondern bin ich bereit zu investieren. So, und das ist Selbststerben. Wenn ich sage, ich verdrück mich jetzt aus meiner stillen Kammer und gehe jetzt zu der Person, wo ich weiß, es wird anstrengend. So, wird für mich emotional anstrengend oder seelisch oder psychisch oder physisch, was auch immer. Ne? So, Paulus hatte dieses Herz und deswegen ist auch so viel passiert. Er ist geblieben und hat ernährt. Auch mit Kleinigkeiten und ne, dieses, ihr braucht Milch, was er sagt. Ihr müsstet Fleisch essen, aber ihr vertragt es einfach nicht. Ihr müsst wieder gestärkt werden von Neuem, ihr braucht wieder Milch. Das bedeutet für mich, in meinen Augen, wenn ich das Bild hier von der stillen Mutter auch nehme, es bedeutet, dass Paulus auch zufrieden war mit diesem kleinen theologischen Geplänkel. Ne? Milch bedeutet, dass man kommt und einfach nur sagt, so, du weißt doch, dass Gott da ist. Oder du weißt doch, dass Gott mit dir ist. Du weißt doch, was Jesus auch für dich bezahlt hat und du gerettet bist. Es ist was, wo man Kleinigkeiten gibt und wenn ein Stillen, mit einem Stillen, da kommt ja auch nicht auf einmal so ein riesen Wasserhahn, so pff, ne, Fontänen von Milch in den Mund gespritzt, so bis der Bauch voll ist, sondern da kommt schlückchenweise, ne, minimal, so ein, aber mit der ganzen Zeit dann ist es schon ordentlich, ne, und es macht satt. So ein, aber bei stillenden Kindern ist es halt so, die haben 3 Stunden später wieder Hunger. Du musst von Neuem ansetzen. Aber wer diese Liebe nicht aufbringt für einen Menschen, der braucht sich auch nicht Jünger Jesu nennen. Menschen kosten Kraft, Agape kostet so viel. Und ist eine Last und ist schwer. Und von daher muss man sich auch in dem Bereich wirklich bewusst sein, wenn man sich für Jesus entscheidet, so, ob man überhaupt das will. Deswegen gehört meinem Evangelium mit dazu, dass es lebensverändert ist mit Jesus zum Positiven, aber dass es auch echt schwer und hart wird. So, dass man da wirklich dann einen Feind bekommt. Weil der Gottlose hat nicht wirklich einen großen Feind. So, aber wir haben Satan und der steht gegen uns. So, ich weiß nicht, wie viel ein Drittel aller Engel ist, aber es sind bestimmt ordentlich viele. Es reicht, um überall zu wirken und zu arbeiten. So ein, ne, von daher. Lesen wir weiter. Vers 3 nochmal. Damit niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen, denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Als wir nämlich bei euch waren, da sagten wir euch voraus, dass wir Bedrängnisse leiden müssten. Und so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. Darum hielt ich es auch nicht mehr länger aus, sondern ich erkundigte mich nach eurem Glauben, ob nicht etwa der Versucher euch versucht hat und unsere Arbeit umsonst gewesen sei. Nun aber, da Timotheus von euch zu uns zurückgekehrt ist und uns gute Nachricht gebracht hat von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit im guten Andenken habt und danach verlangt, uns zu sehen, gleich wie auch wir euch, da sind wir deshalb, ihr Brüder, euretwegen bei all unserer Bedrängnis und Not getröstet worden, durch euren Glauben. Ja. Darum hielt ich es auch nicht mehr länger aus, sondern erkundigte mich nach eurem Glauben. Paulus ist hier in Bedrängnis und trotzdem ist ihr Glaube für ihn der Trost in dieser Zeit. Und das kann ich voll nachvollziehen. Weil Paulus ist auf der Flucht und in Athen wird es nicht besser, weil da kommen nur eine Handvoll Leute zum Glauben und nicht weiter. Ne? Er ist in dieser Bedrängnis und in diesem Kampf und auf der einen Seite sieht er das Schöne, was passiert. Und das Hässliche, was passiert, auf der anderen Seite. Und er ist mittendrin, ne? Und er braucht Trost. Ne? So viel Christen kennengelernt, ihr Bild von Paulus, wenn sie das malen müssten, oder ein Buch schreiben, die Person Paulus, menschlich gesehen, was war er für ein Typ, ne? Da kommt es mir manchmal so vor, als ob dieser Paulus da so unmenschlich gemalt ist. Als ob ihn absolut nichts tangiert, ne, wird geschlagen, gesteinigt, geht weiter rein, so, ne, ist auf dem Schiff, das ist am Kentern, alle in Panik, nur Paulus sitzt da wie ein Mönch, wird alles gut, oder treibt im Ozean, hält sich fest an der letzten Pritsche, die er noch erwischt hat, siehst nichts weiter als Wasser und ein paar Haiflossen, die hochspritzen, und du weißt nicht, was unter dir ist, und Paulus sitzt da ganz locker und chillig und sagt ich komme ja gleich an Land, ist totaler Quatsch. Paulus braucht Trost. Wenn er Hunger hatte, hatte er Hunger. Und dann hat ihm der Magen genauso geknurrt wie uns. Und dann hat er sich gedacht, ich möchte jetzt gerne was essen. Oh, nur ein trockenes Brot, das wäre schon klasse. Ein paar Körner vielleicht. So, scheiße, es ist Frühling. Irgendwas. Paulus hat auch Scheiße gesagt, ja. Hat er. Und Johannes hat Kotzen gesagt. Steht alles in der Bibel. Ne? Ich kotze euch aus, weil ihr warm seid. Ja, gut. Das hat sogar Jesus gesagt, wenn es so willst. Ne? Auch wenn er das sagt, dann ist es nicht Fluchen. Ne? Sondern nennt es halt beim Namen. Aber ist jetzt auch egal, kommen wir zurück. Für ihn ist es Trost zu wissen, dass sein Leiden nicht vergebens ist, sondern Sinn macht. Und ihn quält das nicht zu wissen, was ist jetzt da los. Genauso wie es mich quält, nicht zu wissen, was geht bei den Leuten ab, die mal hier waren und zum Glauben gekommen sind und jetzt in der Welt sind mit einem nicht-christlichen Partner. Und bei manchen musste ich mich echt dolle investieren. Die haben eine Menge gekostet. Von allem. Und keine Ahnung, was da jetzt ist. Manchmal sieht man noch mal ein Blinkern oder man hört mal kurz was. Das schmerzt. Und hier ist er jetzt und er hört die sind noch mit Jesus. Klasse. Und die wachsen. Hammer. Ist ein schönes Herz. Und das ist das Herz, das wir als Gemeinde brauchen füreinander. Und ich bin froh, wir haben es hier. Ne? Andere Gemeinden wären da neidisch, wenn sie wüssten, was wir für eine Liebe füreinander haben. Was steht hier? Nun aber, Fast 6, ne? Nee, oh, zu weit unten schon. Ich lese nochmal Vers 7. Da sind wir deshalb, ihr Brüder, euretwegen bei all unserer Bedrängnis und Not getröstet worden durch euren Glauben. Denn nun leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Und doch das kann ich nachvollziehen. Wenn ich hier in eine Gemeinschaft komme manchmal und ne, es gibt ja immer so Zeiten, entweder haben alle ein Hoch oder alle ein Tief. So, und irgendwie habe ich es noch nicht erlebt, dass mal so eine Mischung ist. Ne? Vielleicht bei einer Person oder zwei, aber im Allgemeinen sehe ich die Gemeinschaft immer den gleichen Weg gehen. Ich denke, das macht Gott, damit wir uns gegenseitig auch trösten können. Wir wissen genau, wie der andere fühlt dann. Ne? Oder der eine kommt gerade raus und der andere geht rein. Dann kann man von seinen Erfahrungen geben und redet nicht einfach nur christlichen, ne? Sondern redet lebendig. So ein, und für mich ist das Leben, ne? Wenn ich hierher komme und ich weiß, ich kann Christus finden, wenn wir miteinander reden. Weil ich will nicht Menschen finden, will ich auch, aber ich will auch Christus hören und sehen. Ich erwarte Christus, wenn ich komme mit einer Sorge, weil ich betrübt bin oder Angst habe oder so und ich komme zu euch und sag euch das, dann erwarte ich als Reaktion kein Mensch. Sondern will ich getröstet werden, dann will ich irgendwie wieder ermutigt oder erbaut werden oder vielleicht sogar den Mut, dass jemand die Hand auf meine Schulter legt und sagt, hey, du bist gesegnet. So eine Bestätigung. Wir sind berufen, uns zu segnen. Wir sollen uns segnen. Was wir festmachen im Himmel, ist fest. Und was wir hier unten lösen, ist gelöst. Und wir wissen alle, die hier sind, wir sind errettet. Wir können uns jederzeit zurufen. Und selbst wenn wir gerade aus der Sünde rauskommen oder jemanden hier in der Sünde erwischen, selbst da können wir uns zurufen, du bist ein Gesegneter, Christus vergibt dir und Gott hat einen wunderbaren Weg mit dir. Dir dient alles zum Guten. Ne? Wir brauchen das Glauben, lebendiger Glaube, der wirklich da ist und real. Und von daher bin ich froh, dass Christus hier lebendig ist. Für mich ist das Leben die Gemeinschaft. Das ist der Ort, wo Christus spricht. Denn was für ein Dank können wir Gott euretwegen abstatten für all die Freude, die wir um euretwillen haben vor unserem Gott. Ich meine, der ist gerade in Verfolgung, steht vor Gott und freut sich. So. Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringlichste, dass wir euer Angesicht sehen und das ergänzen dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt. Das ist ein typisches Hirtenherz, ne? Ich glaube, das Herz hat jeder Pastor, jeder Hirte, der vom Herzen her und berufen ist dazu. Wie ich mich um meine Kinder sorge, so sorge ich mich mit der gleichen Sorge um alle, die hier sind. Ja. Und da ist es egal, ob die Sonne scheint oder ob die Sterne leuchten. So, ja. Gott ruft mich oft wach nachts und dann liege ich da und muss beten, manchmal flehen, manchmal weinen, manchmal bin ich dankbar. So, und so ist es für mich jetzt hier nicht irgendwie super christlich, wo ich denke, oh, der hat einfach so ein tolles Herz und so eine große Liebe für die Menschen, sondern es ist einfach, er braucht das. Das ist das Herz, das ein Hirte hat, ein guter. Ja. Und dann gibt es andere Hirte, die sich selbst weiden und diese Mietlinge, ja, die behandeln natürlich auch die Schafe von Jesus, ja, Hauptsache, die werden versorgt mit dem Nötigsten, ne? So, aber ich bringe mich da jetzt nicht ein oder so. Das sind die, die nachts die Tür zumachen und dann sind sie dran. Dann wird geschlafen, getrunken und, ne? So, das sind, Paulus hat hier ein gutes Hirtenherz. Genau das Herz, was Jesus für uns hat. Und das ist halt das Schöne. Wenn du Jesus betrachtest, so, sein Herz schlägt für uns Tag und Nacht. Obwohl es da oben wahrscheinlich immer hell ist, aber ne, so die ganze Zeit ohne Stopp bittet er für uns, fleht für uns, sorgt sich um uns, ne, ist betrübt für uns. So, Vers 11, er selbst aber Gott, unser Vater und unser Herr, Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Paulus sieht, oder erklärt gerade so, Ich will wirklich kommen. Und dann sagt es nochmal und nochmal. Mein Herz schlägt dazu, zu euch zu kommen. So, aber die Türen sind zu, ich kann nicht. Ist nicht dran jetzt. Ja. Und habe heute Psalm 37 gelesen, das mache ich mal auf. Den haben wir uns vor ein paar Wochen schon mal angeguckt. Und jetzt schwenkt sein Blick und er sagt nochmal in Vers 11, er selbst, aber Gott, unser Vater und unseren Herrn Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Ne? Und er kommt und er gibt es einfach Gott ab. Und er sagt, wenn ich persönlich kommen darf, dann flehe ich darum, dass Gott den Weg auch öffnet. Und Psalm 37, erzürn dich nicht, nee, so viel wollte ich jetzt nicht lesen, warte mal. Doch, na gut. Erzürn dich nicht über die Bösen und ereifere dich nicht über die Übeltäter. Denn sie werden schnell verdorren wie das Gras und verwelken wie das grüne Kraut. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Wohne im Land und übe Treue. Und habe deine Lust am Herrn. Ja, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn. Ja, so wird er es vollbringen. Ja, er wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den hellen Mittag. Halte still dem Herrn und warte auf ihn. Ja. Ich habe es gelesen und auch David hatte dieses Hirtenherz, aber auch David hatte diese Liebe und diese Gottesfurcht. Für mich ist Gottesfurcht wirklich zu erkennen, dass Gott da ist. Und der viel Gottesfurcht hat, für den ist Gott auch sehr lebendig. Sehr real. Wirklich aktiv im Leben drin. Je gottesfürchtiger du wirst, desto mehr erkennst du auch, wie groß Gott ist und wie mächtig und wie weit, ne? Und unüberwindbar für wen auch immer. Selbst der größte Feind, selbst wenn du Satan kennenlernen würdest, persönlich wäre klein im Gegensatz zu Gott, den Schöpfer, auch von Satan, der einen Teufel gemacht hat. So, ne? Und selbst da wäre Gott riesig, so groß, dass er sich nicht fürchtet über diesen Engel, der da sitzt. Je mehr Gottesfurcht vorhanden ist, desto echter ist Gott da. Desto echter und realer ist der Glaube. Und das ist wichtig. Und das war der große Segen für David, für Paulus, für alle Männer und Frauen Gottes. Gott ist da und echt und real. Und wenn ich Gott schon ganz real habe in meinem Leben, dann kann ich sagen, Herr, ich habe keinen Plan, aber ich gebe dir meinen Weg und ich warte auf deine Antwort. Ich bin jetzt still und höre auf zu wirken in meiner Kraft und mit meinen Überlegungen und mit meinen Gedanken, sondern ich weiß, du kannst es besser als ich. Ich weiß, du hast einen Weg für mich und du hast einen Platz auch für mich hier in dieser Welt und du weißt genau, welche Entscheidung gerade richtig ist. Und deswegen lege ich mich nieder und meine menschliche Begrenztheit und warte still auf deinen Rufen. Ja. Wie wir es da vorher gelesen haben im Psalm, die wirklich warten auf Gott und die wirklich mal die Klappe halten können, bei denen läuft's. Sage ich jetzt mal so. Ja, Vers 3 war das, glaube ich. Alles gelingt ihm. Oder so. Es ist weise und nicht töricht, auf Gott zu warten und ihn zu suchen. Es ist Torheit und Hochmut, sich zu beheben und zu sagen, ich mache das und Gott segnet. In meinen Augen. Es ist Weisheit zu sagen, ja, ich könnte das gut hinkriegen, aber ich warte mal ab. Ich will eine Bestätigung, einen Segen. bevor ich einen großen Schritt tue, der mein ganzes Leben verändert. So. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen gleich, wie auch wir sie zu euch haben. Und auch das finde ich schön. Wenn du dir um irgendwas Sorgen machen musst in deinem christlichen Leben, dass du wirklich falsch machen kannst, dann ist es eine Sache. Und das ist nicht zu lieben. Wenn du dich darauf konzentrierst, zu lieben, diese Agape-Liebe, ne, dann erfüllst du alles. Und wenn du 100% in dieser Liebe bist, dann sündigst du auch nicht. Dann bist du nicht selbstsüchtig, denkst nicht an dich, bläst dich nicht auf, bist nicht stolz oder gierig, sondern guckst, wen du segnest. Hast dieses Hirtenherz. Die Liebe erfüllt alles. Es gibt nur noch die zwei Gebote, hat Jesus gesagt. Kann euch die Bibelstellen dafür gerne raussuchen. Aber zwei Sachen, die wir machen müssen, die ich in der Bibel gefunden habe. Zwei Gebote, das gebiete ich, hat er gesagt. Einmal zu lieben. Gott, die Menschen und sich selbst mit einer heiligen Liebe, einer selbstlosen Liebe. Und zum Zweiten zu glauben, dass ich Christus alles getan habe und ohne mich nichts wäre. Und du, Mensch, nichts tun kannst, um mir zu gefallen. So. Also musst du glauben, dass ich reiche. Und du musst mich leben, lernen. Ja, so wie es hier steht, üben. So, wo stand das? In den Psalmen stand das. Übe Treue. Da steht nicht, sei treu, sondern da steht, und übe die Treue. Und das ist wichtig. Und zum Schluss, damit wir fertig werden, Vers 13. Damit eure Herzen gestärkt und untadlich erfunden werden in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus bei allen seinen Heiligen. Maranatha, Jesus kommt. Ne? Er sagt hier, ich bete dafür, dass Gott euch wachsen lässt und überströmt macht zu lieben, damit eure Herzen stark und untadlich und heilig sind. Also willst du ein Mensch sein, ein Mensch Gottes, der stark ist und fest ist? Ein starkes Herz bedeutet ungeteilt. Dich lässt nicht so schnell auf, dich lassen, der Versucher, der kommt so nicht so schnell aus der Bahn, er bringt dich nicht so schnell aus der Bahn, sondern du hast ein starkes Herz für Gott. Ja, und brichst nicht so schnell ein und knickst nicht so schnell und fällst nicht so schnell, sondern weil du dich entschieden hast und weißt, was der gute Weg ist. Und wenn du untadelig sein willst vor Gott erfunden, ne, und vor den Menschen, wenn du wirklich ein Christ sein möchtest, der an dem man nichts auszusetzen hat, sondern der wirklich Christus widerspiegelt in seiner ganzen Herrlichkeit und Reinheit, ne, und heilig sein möchtest, richtig zu tun, so ein Gott wohlgefällig und in seinem Willen zu tun. Wenn du das wirklich anstrebst und willst, dann lerne die Liebe kennen und verübe dich in der Liebe. So, ansonsten wirst du den Weg niemals finden. Ja. Weil außerhalb von Christus, seiner Liebe und seinem Geist ist uns das unmöglich einfach. Ja. Und ich möchte es. Ich erwarte meinen Herrn und ich weiß, Jesus kommt bald. Da bin ich mir sicher. Jedenfalls hoffe ich es mir sicher. So, ne? Und ich werde da stehen. Und dieses Bild hat sich bei mir eingebrannt, wie bei vielen anderen Christen auch. Ne? Mit diesen Knechten vom Herrn, die für ihn arbeiten. Und jeder von denen hat andere ein anderes Gewicht bekommen, mit dem er arbeiten soll. Ne? Weil der eine kann nicht so viel tragen wie der andere. So ein, und damit hat der Chef ja kein Problem, sondern er sagt, naja, du bist ein bisschen behindert, ich lasse dich mal hier die Schrauben zusammenbasteln oder, ne, und du bist nicht ganz clever, Du gehst ans Band, sägen kannst du, das schaffst du, ohne dir den Finger abzuschneiden. Ne? Ja, du bist echt stark. Du hebst die Kisten und bringst die von A nach B. Du bist clever und hast viel Grips bekommen. Dich setze ich ein als jemand, der alles plant und organisiert. Ne? Den setze ich ins Büro. Oh, und du kannst echt gut mit Menschen. So ein Einsetzen, dir übertrage ich die Verantwortung, dass alles läuft, wie ich das will. Ja. Und das ist vollkommen in Ordnung, so läuft nun mal das Leben. Ja. Und natürlich kann der, der dort unten sitzt und die Bananen zählt oder so, meckern und sagen, Scheiße, ich möchte aber auch mal Chef sein. Dann wird er ein sehr unzufriedenes, langes Leben haben. Ja. Und aus dem Meckern nie rauskommen. Und natürlich kann auch der Verantwortung hat, sagen so, Mann, ich möchte auch mal wie die Chaoten da unten mein Bierchen trinken, einfach mal sagen so, ne, ich mache Pause, so, ne? Aber auch der wird einfach nie zufrieden werden und ein sehr langes Leben haben. Ne? Oder wir können jemand sein, der einfach sagt, das ist der Platz, an dem ich vom Chef gestellt bin. Ich tue mein Ding hier so gut wie es geht. So ein Versuch besser zu werden und schneller zu werden. Wer weiß, vielleicht darf ich ja mehr machen bald. Wenn ich ihm beweise, dass ich wirklich treu bin und gut bin in dem, was ich hier tue und mein Bestes gebe, auch wenn es sinnlos ist. Ne? Aber ich versuche jetzt Zeugnis zu sein für meine Eltern, die mich erzogen haben und möchte zeigen, dass sie einen guten Mann oder eine gute Frau aus mir gemacht haben. Ja. Und genau so, denke ich, läuft's bei uns. Und das Bild, das sich so bei mir eingebrannt hat, wo ich Angst habe, das ist halt dann wirklich, wenn der Chef wieder zu Hause ist. Oder wir zu ihm kommen, wie hier. Ne? Und der Chef am Feierabend kommt und dann mal guckt, wie hat denn jeder hier gearbeitet? Ne? Und unser Chef hat eine Videokamera, der nimmt alles auf und sieht alles. Ne? Und dann bringt er uns den Film und zeigt uns so, na guck mal, Lutz, das Bier hat ja geschmeckt, ne? Und Pausen hattest du ja auch genug, nur gearbeitet hast du nicht. Hattest viel Spaß, sehe ich hier mit deinen Kumpels. Aber ehrlich gesagt, hast du deinen Job nicht gemacht und für mich hat das jetzt nur Minus gebracht, weil jetzt muss jemand anderes die Arbeit tun. Und den muss ich auch bezahlen. Ne? Und ich will nicht der sein, der faul war und einfach seinen Job nicht getan hat, sondern nur am Meckern war, weil er sich mehr gewünscht hat. Weil dann werde ich ein echt unzufriedener Knecht da oben sein. Und zwar ewig. Ne? Auch wenn ich happy bin vielleicht, dass ich gerettet bin, aber echt, ich möchte nicht der Spast sein, der wie durchs Feuer da. Ich möchte nicht ewig ein abgebrannter Streichholz sein. Nur mit geknicktem Kopf nach unten. Vielleicht happy und zufrieden und fröhlich, aber dann sehe ich euch da, ne? Ihr rennt hier mit euren Goldklunkern rum, so, yo, check it out. Ich hab's richtig gemacht, so. Ich hatte zwar nur zwei Talente, aber hey, die habe ich eingesetzt. Siehst du? Ne? Und ich stehe da und denk so, Scheiße. Warum war ich so doof und so überheblich und so dumm und so stolz und so. Mir keine Gedanken über diese Schätze im Himmel zu machen und da keinen Wert reinzulegen. Und das ist überheblich und dumm und stolz in meinen Augen, weil ich habe das durch. So eine falsche Bescheidenheit, dass man sagt so, ja, ich kann auf Schätze verzichten. Ne? Meine Schätze sind mir nicht so wichtig. Ich gucke dafür, dass andere Schätze haben, so. Aber das ist doch dämlich, weil die Bibel uns sagt, Jesus uns selber sagt so, die sind wichtig uns, die sind uns wichtig. Ne? Und ich möchte diesen Schulter-Dings haben, oh mein Steppi, hast du gut gemacht. So, komm, so jetzt gehen wir Wein trinken. Ne? Kann ich jetzt fliegen? Mal gucken. Ich hoffe echt, ich kann fliegen. Das wäre so toll. Oh, das kann. Naja. Aber wahrscheinlich kann ich von dem neuen Jerusalem runterspringen. Und selbst wenn ich nicht fliegen kann, es gibt ja keinen Tod. Ja, Die Bibel verspricht uns Heiligen nicht. Die Bibel verspricht uns einen neuen Körper, einen neuen Namen. Aber die Bibel verspricht uns nicht, dass wir klug sind. Ja. Also, es kann sein, dass wir unsere Torheit mitnehmen. Aber es wird spannend. Ja, ich danke dir für dein Wort. Ja, und ja, für mich ist es auch immer wieder eine Ermahnung. Ich möchte dieses Hirtenherz auch da drin wachsen, meine Aufgabe, ja, und nicht so viel meckern oder nicht so viel auf das gucken, was ich nicht habe oder was ich denke, was fehlt und wo ich mir wünsche, was mehr ist. Ja, sondern will zufrieden sein in dem, wo ich bin und mich da wirklich mein Bestes geben. Ja, und du sagst ja und du versprichst ja, wer in den kleinen Sachen treu ist, die du gibst, so, ja, der kriegt größere Sachen. Und ich will das. Ich will größere Sachen. Ich will nicht nur Bananen zählen. Ich wünsche mir Sinn und noch mehr Sinn und noch mehr Frucht zu bringen, weil es auch mir gut tut, einfach Verantwortung zu tragen. Ich will das. Ja, und so bitte ich dich für uns alle hier, dass du geduldig bist mit uns, aber nicht aufhörst, uns zu lernen, was wirklich Liebe ist. So dass wir untadlich vor dir sind und heilig und das andere, was ich vergessen habe. Ja. Und ich freue mich auf diese Ewigkeit. So, bis dahin will ich hier leiden und sterben. Und das täglich. Und ich weiß, irgendwann ist das zu Ende. Und dann gibt es kein Leid mehr und kein sich selbst sterben. Darauf freue ich mich. Aber ich will auch nicht vergessen, dass hier unten so viel zu tun ist. Und ja, dass auch mein Teil mit da drin ist. Ja. Also stärke unseren Glauben und pass weiter auf unsere Herzen auf. Und komm du immer wieder durch die Gemeinschaft zu uns und rede. Ja, ich danke dir für Gemeinde, besonders für die hier. Ja, und segne die Woche, die jetzt kommt. Ja. Brauchen noch viel von dir. Amen.